Sichtweisen Ansichtssachen, der Podcast für Autorinnen und Autoren und Literaturbegeisterte. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge des Sichtweisen Ansichtssachen Podcasts. Heute bei mir zu Gast Nicole de Veer, Nicola Vertidi und Nicole Grün. Alles in einer Person. Nicole ist Autorin und was für eine. Seit 2019 erfreuen sich unfassbar viele Krimi-Leserinnen und Leser an ihren Frankreich-Krimis rund um die Mimikexpertin und Privatermittlerin Margot. Erst jetzt im April ist der 5. Band erschienen. Und weil Nicole ihre Krimis auf Kreta schreibt, entstand kurzerhand auch noch der verschrobene Kommissar Hieronymus Galavakis. Er ermittelt seit Juli 21 auf Kreta. 3 Bände gibt es schon, der 4. Band erscheint in Kürze, nämlich am 30. Juni. Und ich habe gesehen, einen 5. Band gibt es ab Februar 23. Hallo liebe Nicole, ich freue mich riesig, dass du bei all dem die Zeit findest, um bei meinem Podcast mit dabei zu sein.
Ich freue mich riesig. Hallo liebe Katja.
Nicole.
Warte, das muss ich erst sagen. Was für eine schöne Vorstellung. Die hat mir sehr gut gefallen und es macht Spaß, dir zuzuhören. Das kann ich jetzt schon nach dieser kurzen Zeit sagen.
Dankeschön. Ja, ich habe natürlich überlegt, welche schlauen Fragen ich dir so alles stellen kann, die nicht nur meine Neugier befriedigen, sondern natürlich auch die der Zuhörer. Und erstmal, wie bin ich eigentlich zu Nicole gekommen? Nämlich, Nicole hat es geschafft, dass ich von meinem normalen Leseverhalten abweiche und statt zum England-Krimi zum Frankreich-Krimi greife. Mit Margot habe ich mich sozusagen zum ersten Mal auf das französische Terrain gewagt und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Nicole, wie kam dir die Idee zu Margot?
Das ist eine lange Geschichte, Katja.
Ich habe Zeit.
Also, du hast Zeit, das ist gut. Und ich denke ja auch, dass die Zuhörer sich auch die Zeit nehmen. Die Margot, die hat quasi ihren Ursprung bereits in meinen Kindertagen. Damals hieß die Margot aber noch Margot. So bin ich auch in den ersten Krimi in das provenzalische Blut gestartet mit einer Margot. Dadurch, dass sie Deutsch-Französin ist, fand ich den Namen jetzt nicht so absurd. Meine Lektorin kam dann aber und hat gesagt, ah du Margot, das klingt so alt. Und so wurde dann aus Margot kurzerhand Margot, aber tatsächlich ist die Figur schon viele Jahre in meinem Kopf gewesen, dann auch mal wieder nicht. Und als ich angefangen habe, tatsächlich das so ein bisschen in Stein zu meißeln, in Anführungszeichen, dass ich jetzt endlich einen Krimi schreiben möchte und hin und her überlegt habe, wer denn da die Hauptrolle übernehmen kann. Da kam dann irgendwann die Idee, etwas zu nehmen, was ich ja theoretisch schon hatte, nämlich eine Figur, die ich quasi wiederbeleben kann und der ich mit der ein oder anderen zusätzlichen Eigenschaft eben neues Leben einhauchen kann. So kam die Margot zustande.
Ah, okay. Und wenn ich mich da so durchlese durch deine Bücher und jetzt kennen wir uns ja nicht so super gut, aber so ein bisschen verfolge ich dich ja natürlich auf Social Media, habe ich den Eindruck, dass die Margot ab und an auch was von dir hat.
Ja. Also ich denke tatsächlich, dass wir AutorInnen uns gar nicht davon freisprechen können, dass da natürlich auch in Charaktere etwas von uns einfließt. Die Margot ist ein bisschen mein alter Ego und ich habe das irgendwann letztes Jahr mal gesagt. Ich hatte ja im 4. Band in französische Verstrickungen unter anderem ein Rezept vom Sternekoch Alexander Herrmann drin, den ich dann auch in eine Szene mit reingepackt habe. Und dazu habe ich mit seiner Key-Account-Managerin einen sehr intensiven Kontakt gepflegt, mit der ich mittlerweile auch befreundet bin. Und irgendwann habe ich zu Sabine gesagt, ja, aber weißt du, die Margot, die ist cooler als ich. Das ist so dieser, da sind Anteile von mir und gleichzeitig ist Margot vielleicht auch so cool, wie ich es gerne wäre oder keine Ahnung. Und die Sabine schrieb dann zurück und hat gesagt, ich glaube, du weißt gar nicht, wie cool du bist. Und das stimmt tatsächlich. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Alles, was ich mir so an Coolness oder Besonderheiten vorstelle, da ist eben viel in Margot dann mit drin. Insofern ist es einerseits ein Teil von mir und andererseits habe ich sie natürlich auch mit Eigenschaften ausgestattet, die ich jetzt nicht so habe.
Was mir an der Margot richtig gut gefällt, ist, dass sie so eine, sagen wir mal, also ich würde so sagen, stringente Persönlichkeit tatsächlich hat. Mir stößt es immer mal wieder auf, das habe ich auch in einer anderen Podcast-Aufnahme schon mal mit irgendjemand gehabt. Wenn ich was lese und dann kommt so, dann macht eine Figur irgendwas, wo ich denke so, das passt gar nicht. So eine Figur, wie die bisher ist, würde das niemals machen. Und das ist bei Margot ist mir das noch nie so passiert, was wahrscheinlich den Hintergrund hat, dass du, liebe Nicole, natürlich auch beruflich aus dieser Richtung kommst. Magst du was darüber sagen?
Ja, also nun ist es natürlich so, dadurch, dass ich seit über 20 Jahren als Trainerin und Coach im Bereich Führungskräfteentwicklung tätig bin, habe ich natürlich eine ganze Menge einerseits mit Menschen zu tun und natürlich auch andererseits wirklich also einen Haufen Weiterbildungen gemacht, die mich und meine Aufmerksamkeit natürlich schulen, wahrzunehmen, wie sich Persönlichkeit entwickelt, woraus Persönlichkeit besteht, welche Persönlichkeitsfaktoren vielleicht tatsächlich eher etwas unverrückbarer sind. Gleichzeitig denke ich mittlerweile, vor allen Dingen rückblickend auf die Pandemiezeiten, dass wir in Situationen geraten können, selbstverschuldet oder unverschuldet, in denen Persönlichkeitsanteile von uns hochkommen, von denen wir nie gewusst haben, dass wir die Absolut. Tatsächlich so in uns tragen. Also insofern können natürlich auch ProtagonistInnen plötzlich, ich sag mal, Persönlichkeitszüge aufweisen, die ich selbst im Vorfeld für die gar nicht gedacht habe, sondern die durch bestimmte Faktoren, die im Außen passieren, die dadurch angetriggert werden. Und plötzlich entwickelst du dich, das geht uns ja als Menschen auch so, plötzlich entwickelst du dich irgendwie in eine Richtung, wo du so denkst, hä, halt, stopp, bin ich das jetzt noch? Und wenn du reflektiert genug bist, hältst du inne und schaust dir das nochmal an und gehst vielleicht wieder den Schritt zurück. Und wenn du nicht reflektiert genug bist, dann fängst du halt an, irgendwie in eine Richtung zu rennen und verrennst dich tatsächlich. Also insofern glaube ich tatsächlich, ich habe das ja auch teilweise bei Protagonisten von Büchern, also ich habe sehr, sehr viel über damals Wallander gelesen von Mankell. Und beim Wallander kamen dann irgendwann auch so Persönlichkeitszüge raus, wo ich lange mit mir gehadert habe, ob ich ihn noch leiden kann oder nicht. Ja, wo ich auch anfangs gedacht habe, nee, das passt jetzt nicht zur Rolle, das geht zu weit, das wird zu dunkel, das wird zu, ja, und trotzdem habe ich dann irgendwann vielleicht auch nachvollziehen können, warum Mankell die Rolle so weiterentwickelt hat oder diese Aspekte mit eingebracht hat, weil es Situationen geben kann, in denen wir plötzlich landen und wir erkennen uns selbst nicht mehr wieder.
Wenn du reinstartest in ein neues Buch, ist es dann so, dass du sagst, du hast schon die groben Eckdaten, also was passiert, wie passiert's, was kommt am Ende raus? Oder ist es so, dass dir manchmal deine Charaktere quasi davonlaufen? Also sprich, dass das Ganze ein Eigenleben entwickelt und es plötzlich eine ganz andere Richtung geht, als du zu Beginn mal geplant hattest?
Also ich habe ich bin in der Instagram-Blase der AutorInnen natürlich auch drin und durch die habe ich jetzt neulich irgendwann mal gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Plottern und Pantsern. Lauter Begrifflichkeiten, da komme ich mir echt vor wie so ein Neugeborenes, das irgendwann anfängt, Sprache zu lernen. Und ich habe festgestellt, ich bin ein Pantser. Natürlich gibt es durch ein Exposé bestimmte Vorgaben. Die versuche ich auch im Großen und Ganzen als Rahmen einzuhalten. Und gleichzeitig entwickeln sich lauter Dinge im Schreiben. Und jetzt nicht nur in Bezug auf die Protas, sondern tatsächlich auch auf, da sitzt auf einmal einer im Bus. Und der sitzt da eigentlich nur. Und dann wird der im Bus plötzlich so immens wichtig für die Gesamtgeschichte. Mhm. Und den habe ich vorher nicht irgendwo den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass da mal einer im Bus sitzen wird. Und das passiert mir tatsächlich beim Schreiben regelmäßig, dass Figuren auftauchen, die theoretisch eine ganz untergeordnete Rolle spielen sollen und plötzlich zu einer Art Hauptfigur werden und immens wichtig für die Gesamtentwicklung der Geschichte sind. Also insofern, ja, manchmal rennen mir dann nicht nur meine Protas, sondern auch alle anderen in Anführungszeichen davon. Und das macht's für mich aber tatsächlich im Schreiben auch aus. Ich glaube nicht, dass du, wenn du ein Panzer bist, dass du zum Plotter werden kannst. Also das ist jetzt meins. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, dass ich mir so wirklich so einen stringenten Rahmen setzen könnte und dem treu bleiben würde. Hätte, könnte, würde, ne? Hätte, Fahrradkette. Aber ich denke nicht.
Ja, also das hört sich jetzt auch irgendwie sehr, sehr kreativ an. Und wie soll ich sagen? Ich glaube, so wäre es bei mir auch, wenn ich das denn mal schaffen würde, weiterzukommen als über die Grundidee hinaus. Ja. Ja, also ich bin ja bekennende Liebhaberin der Rezepte, die in deinen Büchern gekocht werden und finde die Idee das dann hinten im Buch abzudrucken, sowas von super, super genial. Und ich weiß noch, das Karamellhühnchen, da war bei mir so dieses, oh Gott, ich will das essen. Und jetzt bin ich jemand, der leider nicht wirklich gut kochen kann und bin ganz glücklich, dass seit Pandemiebeginn wir HelloFresh haben und das auch meistens mein Mann kocht. Werbung, ja. Nicht unbezahlte Werbung, unbezahlte Werbung, ja. Und deswegen fand ich es natürlich super cool, dass es bei euch dann passend, und jetzt kommt dein Mann ins Spiel, Krimi-Kochkurse gibt und gab und gibt und es da dann auch einmal eben dieses Karamellhühnchen gab, was mich veranlasst hat, mit meinem Mann natürlich sofort uns da anzumelden. Und ich muss sagen, oh, es war so lecker. Ich kann jedem empfehlen, wer gerne mal einen Kochkurs machen möchte generell, dann geht zu Nicoles Mann. Und wer gerne einen Krimi-Kochkurs machen möchte mit den passenden Rezepten, der bitte auch einmal auf die Website und einbuchen. Ich verlinke das in den Shownotes unten einfach, die Website. Oder das wird passen für deinen Mann auch, oder?
Das auch für den Markus passt das immer. Ja, der ist ja cool. Leidenschaftlich begeistert und freut sich über alles, wo er sein Kochwissen etc. weitergeben kann. Wobei man natürlich sehr, sehr klar sagen muss, dass auch für alle anderen, die Rezepte sind von mir, die sind nicht von Markus.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, nämlich kreiert ihr die Rezepte gemeinsam oder sind sie von dir?
Nein, sind von mir, entstehen in meinem Kopf. Ich sag immer, was ich wirklich hervorragend kann, ist gut essen. Da muss ich mich auch nicht für anstrengen. Das kann ich auch schon sehr lange. Und insofern ist natürlich, ich sag mal, bei mir da auch ein Stück weit eine Prägung da, wenn du gut genießen kannst, wenn Essen, egal wo, also ob das jetzt eine Taverne auf Kreta ist, ein Bistrorant in Frankreich oder ob das ein Sternelokal in Baden-Württemberg ist, ich kann das überall wirklich hervorragend, mich auf Essen einlassen, Geschmäcker rauserkennen, mich dem Genuss hingeben. Und das kommt mir an der Stelle zugute, dass ich mir Gedanken mache. Also jetzt gibt es einen Unterschied zwischen den Kreta-Krimis und den Frankreich-Krimis. In den Kreta-Krimis habe ich vorwiegend wirklich sehr traditionelle Rezepte, die ich auch teilweise von den Alten auf Kreta in Anführungszeichen geschenkt bekomme, die eben dann nicht auf meiner Miste gewachsen sind, sondern wo es klassische kretische Gerichte sind. Im Unterschied zu den Frankreich-Krimis, da ist häufig sehr viel Kreativität in der Küche gefragt. Margot kocht eben leidenschaftlich gerne. Gleichzeitig gibt's auch ihre Ziehmutter und Haushälterin Hilde, die kocht. Und ihr Vater hat in Avignon ein sehr gut laufendes, sehr bekanntes Bistrorant und ist ein wirklich sehr, sehr guter Koch. Der kocht eben entsprechend auch. Da gibt's dann so eine Mixtur, wo eben viel Kreativität drin ist und wo es nicht um klassische Küche geht und zu sagen, hey, jetzt nehmen wir halt ein Rezept, das die Franzosen schon immer kochen und kochen das, sondern es geht um ganz viel Gespür für Essen und daraus etwas zu generieren. Und da entstehen Gerichte in meinem Kopf, die hören sich klasse an. Und dann mache ich so eine Grundstruktur, ein Rezept, wie ich denke, dass es gut ist. Dann kommt aber der Markus ins Spiel und kocht das einmal nach und justiert gegebenenfalls nach an irgendeiner Stelle, wo er sagt, du, da wären, keine Ahnung, 5 Gramm Xanthan besser oder da wäre es besser, du würdest doch 200 Gramm Butter in die Kartoffel schmeißen oder wie auch immer. Also das ist dann schon eine Kooperation. Aber wirklich erst in dem Schritt, wenn ich sage, guck dir das bitte mal an, koch das mal nach, ob das so stimmig ist. Und wir haben da auch an manchen Stellen, Disput will ich jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel beim Karamellhühnchen, da war er am Anfang auch echt irritiert. Und dann gesagt, okay, ob das was wird. Das Karamellhühnchen ist mittlerweile ein Klassiker, der sich in der Kochschule bei ganz vielen, auf ganz vielen Rezeptvorlagen wiederfindet und sehr gern gewählt wird. Eine viel größere Herausforderung war aber das Dreierlei vom Chicorée mit Salzkaramell.
Das im Übrigen auch unfassbar lecker war, wo ich auch erstmal skeptisch war. Also das haben wir ja bei euch gekocht, wo ich auch wirklich skeptisch war erstmal und dann gedacht habe, wirklich lecker. Und das war auch der Start in meine Salzkaramell-Leidenschaft. und in der Bretagne besorge ich mir jetzt immer große Mengen von dieser Salzkaramellsoße, weil das einfach, du kannst ja damit echt viel machen.
Ja, dieses Au beurre salé, das ist halt wirklich mega.
Okay, ihr seid ein Dreamteam auf jeden Fall.
Ja, aber wie gesagt, da hat er gesagt, also das kann, da habe ich noch nicht mal eine Vorstellung davon. Beim Karamellhühnchen ging es noch so, dass er gesagt hat, ja, okay, warum soll das nicht passen? Und beim Dreierlei vom Chicorée, da hat er gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form schmecken kann. Und tatsächlich sind die Modifikationen, die er vorgenommen hat, extrem gering. Beim Püree vom Chicorée, da hat er festgestellt, dass wenn eine Kartoffel drin ist, dass es dann ein bisschen mehr Bindung hat und eben ein bisschen griffiger auf dem Teller ist. Aber ansonsten ist es quasi 1:1 meine Idee, meine Gedanken, die da als Rezept stehen. Und bei den Krimi-Kochkursen und auch bei anderen Gelegenheiten, wo wir das kochen, ist das Erstaunen vieler Menschen extrem gut, dass Chicorée so lecker schmecken kann, weil viele ja Chicorée nicht leiden können.
Absolut.
Ja.
Und also kochst du dann selber auch gerne? Also ich meine, wer Rezepte entwickelt, kocht ja eigentlich auch gerne, aber könnte ja auch sein, dass du sagst, nee, ich finde es toll, dass da mein Mann das dann kocht.
Also ich sag immer, ich habe so viele Jahre meines Lebens gekocht, auch für Menschen, die das nicht wertzuschätzen wussten. Ja, wenn man 3 Kinder großgezogen hat, dann kennt man das. Einer sitzt immer am Tisch, der irgendwie mit so einem angeekelten Blick, ja, hochgezogene Oberlippe, gekrauste Nase gegebenenfalls noch, am Tisch sitzt, mit der Gabel im Essen rumstochert und sagt, was ist das denn? Das esse ich aber nicht. Insofern ist dieses, ich sag mal, das ganz normale Kochen für mich was, wo ich tatsächlich keinen Bock mehr drauf habe, was ich auch im seltensten Falle noch mache. Wenn die Enkelkinder da sind, koche ich enkelkindergerechtes Essen, das mache ich schon, aber ich mache keine großen Sprünge oder so. Wenn allerdings Freunde zum Essen kommen und ich da so ein Stückchen auch weiß, da sind Menschen da, die können das wertschätzen, die haben da Lust drauf. Mhm. Dann mache ich das durchaus mal ganz gerne. Aber ich bin jetzt niemand, der einmal in der Woche irgendwie 23 Gänge kocht. Überhaupt gar nicht. Also ganz eher im Gegenteil, wenn ich auf Kreta bin, ich mache mir ganz oft Salat oder Dakos oder sonst irgendwas, wo nicht so groß gekocht werden muss. Das mache ich echt nur selten. Das überlasse ich dem Markus, dem das, egal in welcher Konstellation, auch immer Freude bereitet.
Ich bin so bei dir, also ebenfalls nach 3 Kindern ist mir es wirklich, ich habe keine Lust mehr dazu, obwohl sie jetzt alle alles essen und das natürlich jetzt auch wertschätzen, aber diese normale Kocherei, ich bin da irgendwie raus und ich merke auch, so wie du, für dich, ja, ich bin außer für mich kurz ein Salat oder mal ein Brot oder irgendwie Obstquark oder sowas, wird mir reichen. Ich glaube, wenn ich ganz alleine wäre, würde ich sowieso nie mehr für mich kochen, nur noch essen gehen, ja. Gehen wir mal weg vom Essen, sonst kriege ich hier Hunger und nehme zu beim Gedanken an euer Essen. Was mich auch noch brennend interessiert, ist dein Schreibprozess. Also ich habe zum Beispiel gestern, glaube ich, bei dir irgendwo gesehen, da hast du was gepostet, wo man so sieht, da hast du so Goals, also sprich, wie viele Wörter und so weiter. Da habe ich gedacht, erstens, was ist das für ein Programm? Das hat mich schwer interessiert. Und dann einfach, schreibst du zum Beispiel mit Scrivener oder mit Papyrus und hast du so eine Anzahl an Wörtern pro Tag oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich schreibe tatsächlich mittlerweile mit Papyrus Autor. Wenn ich schreibe, dann ist es so, dass ich normalerweise mit so statisch aufgeladenen Metaplankarten alles an der Wand aufhänge. Dann habe ich gedacht, da ich ja wirklich auf Kreta schreibe, ich dort dann auch phasenweise 4, 6 Wochen etc. wohne, musste dann immer alles wieder von der Wand runterraffen und musste es einpacken, dass du nur ja keins vergisst, wenn du wieder nach Deutschland fliegst, damit du es hier wieder irgendwo an der Wand dran machen kannst, damit du da einen Überblick hast. Und ich dachte, das wäre ja schon cool, wenn du so ein Programm hast, das gleichzeitig eben auch so Charakterkarten, das so eine Pinnwand hat, wo du es alles immer präsent hast und es ist Cloud gespeichert, das heißt, es ist völlig egal, ob ich es auf Kreta habe oder im Schwabenländle oder wo auch immer ich gerade unterwegs bin, ich habe es immer bei mir. Insofern fand ich die Idee ganz gut und habe damit, ich glaube vor 1,5 Jahren oder so, habe ich damit dann angefangen. Vorher habe ich ganz normal in Word geschrieben. Und das, was ich bei Papyrus tatsächlich schätze, ist dieser Aspekt, dass ich meine Wortanzahl, also meine Wörteranzahl, Gesamtwörteranzahl eingeben kann und sagen kann, bis dahin und dahin will ich fertig sein und dann rechnet es mir das halt auf die Schreibtage runter. Ich kann im Kalender meine Tage anklicken, an denen ich nicht schreiben kann, weil ich eben was anderes zu tun habe und habe so mein Daily Target, mein tägliches Ziel, was es zu erreichen gilt an den Schreibtagen. Wenn ich mal mehr schreibe, ist es nicht schlimm. Mein persönlicher Anspruch an Professionalität, an was auch immer, der weibliche Hochanspruch an alles muss perfekt sein, der bringt mich allerdings dazu, dass ich es nicht akzeptieren kann, wenn ich unterm Target bleibe. Das macht es manchmal anstrengend.
Das heißt, dann bist du sehr diszipliniert unterwegs.
Ich bin diszipliniert wie sonst was, wie Wutz. Bin ich tatsächlich. Ich wusste das gar nicht über mich selbst, dass ich so blau bin. Mhm. An der Stelle, ich habe immer gesagt, mein blauer Persönlichkeitsanteil, der so Ordnung und Stabilität, Kontrolle und alles so drin hat, der genau das drin hat, der ist bei mir komplett unterrepräsentiert. Ich bin viel gelb, ja, mit Kreativität, mit Abenteuer, mit Neugier, mit allem drum und dran. Mhm. Habe einen hohen grünen Anteil, weil Familie und Menschen mir wichtig sind. Rot, ja, muss ich manchmal haben, aber blau, ne, das gibt's bei mir nicht. Und dann stelle ich dann fest, Alter, weiß ich gar nicht. Vielleicht bin ich da auch ein Autist oder so irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was ich da bin. Aber
pass auf, da kann ich dir tatsächlich was dazu sagen, weil ich bin auch also fast nur gelb, ja. Und ich hätte das unterschrieben mit, also blau, es geht bei mir gar nicht. Ja, jetzt müssen wir vielleicht kurz mal für die Leute, die das nicht wissen, nach einem DISC-Modell, das kann man gerne auch mal googeln, gibt's halt die Farben Rot, Grün, Blau, Gelb. Blau sind eher die, die so Excel-Listen führen und sehr strukturiert sind, und Gelb sind eher so die, die viele neue Ideen haben und ganz viel Spaß. So.
Ja.
Genau. Und ich habe jetzt, also ich habe ja diese Insights-Master-Zertifizierung, und da habe ich gelernt, dass wenn man in bestimmte Stresssituationen gerät und wenn das kippt, dass man dann in die Farbe gegenüber kippt. Das heißt, der Gelbe in das Blaue. Und das stelle ich mir auch, also sehe ich auch immer wieder, sobald ich weiß, jetzt kommt es drauf an, jetzt muss ich mich da, das, dann stresst mich das ein bisschen, ne, dass ich strukturiert sein muss. Und dann bin ich der Meister der Excel-Listen und der To-Do-Listen und der Goals pro Tag. Also ich glaube, vielleicht hat es damit was zu tun, ja.
Ich weiß gar nicht, also als Stress bezeichne ich das nicht, sondern ich bezeichne das tatsächlich als zielgerichtet an der Stelle. Ist aber eben nicht so rot, wobei, also ich bin ja eher Motivkompass, ne? Mhm. Und wenn ich da halt so, dann ist Disziplin halt schon in so einem, ne, das ist so nah an Rot. Das ist so rot-blau gemixt, und rot ist halt, in, ich sag mal, dieses Thema ja Durchsetzung, Einfluss, sich, also Selbstwirksamkeit spüren und solche Aspekte. Und da passt es halt schon auch so ein bisschen hin in diese Mischerei. Wobei ich für mich auch sage, eine bestimmte Struktur gehört ja auch dazu, wenn du etwas erschaffen willst. Also
auf jeden Fall.
Sonst wird's halt nichts.
Du, und jetzt kommt mir spontan noch eine Idee, also die Frage, wenn wir jetzt bei dem Motivkompass sind, ja, haben wir ja auch immer diese Heldenreisengeschichte, die wir ja in den Büchern auch verwenden. Mhm. Ja, das heißt, gehst du da, also machst du dir dazu von Anfang an Gedanken, dass quasi eine Heldenreise sich durch das einzelne Buch oder eben durch alle Bücher, zum Beispiel bei Margot, durchzieht, oder kommt das automatisch?
Also tatsächlich habe ich mich mit gerade mit Campbell, aber auch mit dem Drehbuch für Autoren oder wie auch immer das heißt, das liegt jetzt auf Greta, da habe ich mich mehrfach durchgearbeitet und habe den Greta Band 1, das unerbittliche Greta, tatsächlich versucht, so ein Stückchen in diese Richtung zu strukturieren, und habe dann für mich aber festgestellt, wenn ich mich an sowas zu stark festhalte oder mich zu stark darauf fokussiere, dass die einzelnen Stationen der Heldenreise so und so abgebildet sein müssen, dann schränkt das meinen kreativen Flow ein. Ich glaube, dass tatsächlich in vielen meiner Bücher die Heldenreise von ganz alleine kommt, weil die Heldenreise was Logisches ist. Also im Verlauf eines Buches. Also für mich jetzt. Natürlich ist es, kann man das nicht so per se sagen und auch nicht indoktrinieren. Das macht ja gar keinen Sinn. Das an meiner Art zu schreiben merke ich, dass ich, wenn ich es retrospektiv betrachte, und dazu muss man vielleicht Folgendes wissen: Wenn das Buch dann tatsächlich alle Phasen durchlaufen hat, die ein Buch, das man mit Verlagsvertrag schreibt, durchlaufen muss, bis es dann das letzte Go bekommt. Wenn dieses Go weg ist, dann ist das Buch für mich auch erstmal weg. Das heißt, ich habe das in die Welt hinausgegeben, und in dem Moment ist es so, als wäre das nicht mehr meins. Und wenn dann das gedruckte Werk hier irgendwann ankommt, und bei Piper ist es so, immer wenn ein neues Buch erschienen ist, dann dürfen wir AutorInnen für einen Tag den Piper Digital Account auf Instagram übernehmen und dürfen einen Tag dort gestalten. Und dazu gehört eben im Regelfall auch eine Live-Lesung. Dann beschäftige ich mich natürlich nochmal intensiv mit dem Buch und sage, was möchte ich denn jetzt vorlesen und sowas. Und wenn ich dann nochmal ins Buch reingucke, dann denke ich ganz oft, ach, das ist ja interessant. Also wie da der Flow im Buch ist, wie die Entwicklung ist, wo ich so denke, okay, spannend. Das ist mir während des Schreibens beim Durcharbeiten in der Form nie so präsent, nie so bewusst. Und hinterher stelle ich ganz oft fest, dass genau auch diese Campbellschen Phasen der Heldenreise, dass da ein Großteil sich wiederfindet, ohne dass ich mich daran festhalte. Das hat, wie gesagt, für mich nicht so super funktioniert. Und meine Lektorin war auch von diesem Wurf, den ich da gemacht habe, da war sie nicht ganz so überzeugt. Und ich habe nochmal ein paar Sachen wirklich nacharbeiten müssen, weil der Gedankengang in meinem Kopf mich wahrscheinlich in meiner Kreativität eher gehindert hat als beflügelt.
Jetzt hast du den Verlag erwähnt. Wie bist du denn zu deinem Verlag gekommen?
Ja, ein bisschen wie die Mutter zum Kinde. Ich darf die Geschichte tatsächlich erzählen. Ich habe mich da irgendwann rückversichert, dass ich das auch erzählen darf. Mhm. Nachdem ich die Margot 1 geschrieben habe, also vielleicht fange ich da auch von vorne an, ich habe das ja sehr, 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 sehr lange mit mir herumgetragen. Dann kamen viele Irrungen und Wirrungen in der Familie. Meine Mutter erkrankte an Krebs und ist gestorben. Meine erste Enkeltochter wurde geboren. Die Wohnung meiner Tochter ist abgebrannt mit einem einem Säugling. Also es gab einfach ganz viele Dinge, die meine Kreativität in dieser Zeit nicht zugelassen haben. Ich habe hier hinter meinem Arbeitsplatz ein riesengroßes Whiteboard und da habe ich immer ein bisschen gesammelt drauf. Wenn mir so eine Idee kam, wer soll denn der Antagonist sein? Wie sollen denn die Eigenschaften sein? Welche Figuren gibt's noch? Lalala und tralala. Das stand über Jahre da. Und wer schon mal was auf dem Whiteboard geschrieben hat und das ein paar Jahre da stehen hat, der weiß, wie schwer das ist, das wieder wegzubekommen. Also das hat sich manifestiert ins Whiteboard hinein. Insofern war das auch ganz gut, dass ich das draufgeschrieben habe und nicht nur mit Karten angepinnt habe. Das stand halt da und war immer präsent und auch immer wieder präsent. Und insofern habe ich es dann ja auch entsprechend wirklich ins Auge gefasst, weil es immer wieder mir ins Auge gefallen ist. Und ich habe dann einen Schreibkurs gemacht, einen Krimi-Schreibkurs bei einer Fernakademie in Anführungszeichen in Hamburg. Das kann ich nur sehr empfehlen, weil mir das verdeutlicht hat, worauf es denn auch ein Stück weit noch drauf ankommt beim Krimi-Schreiben. Und du bekommst natürlich professionelles Feedback von den Lektoren und Lektorinnen dort. Mhm. Und dann habe ich es geschrieben und habe mir dann ein Lektorat dazu gekauft von denen. Weil ich gesagt habe, da muss jemand drüber gucken. Ich habe jemanden gehabt, der Korrektur gelesen hat vorher nochmal und dann eben jemand, der professionell drüber geguckt hat. Da ich ein etwas weitergeben wollte an Verlage, was nicht einfach nur handgestrickt ist, sondern was schon Hand und Fuß hat. Und als es dann soweit war, dann habe ich mir eine Liste aus dem Internet rausgesucht mit Verlagen, die Krimis publizieren. Und habe mir dann aus diesem, also der erste Arbeitstitel für mein Buch war Ein Dutzend Seelen. Habe mir dann 12 Verlage rausgesucht. Und in dem ersten Margot, da spielen sogenannte Seelenflaschen eine sehr wichtige Rolle. Also der Mörder dort ist davon überzeugt, dass im letzten Blutstropfen eines Menschen, dass sich da die Seele befindet. Er lässt die also verbluten und fängt die Tropfen auf, generiert das Blutplasma daraus und packt das in so kleine Seelenfläschchen, die er akribisch beschriftet mit Todeszeitpunkt lalala und tralala. Und es gibt eine Szene im Buch, da erhält die Protagonistin ein Paket mit Seelenflaschen. Und diese Szene habe ich mir quasi rausgepickt, habe die ausgedruckt, habe Exposé und kurze Vita von mir mit dazu gepackt, habe das in ein Päckchen gepackt, das diesem Päckchen, das die Protagonistin bekommt, entsprach. Das heißt, ich habe da Seelenflaschen reingemacht, ich habe kleine Fläschchen gekauft. Der Markus hat mir einen Läuterzucker gemacht, weil ich gesagt habe, nur Wasser geht nicht, das ist zu schnellflüssig. Blutplasma ist ein bisschen dichtflüssiger, aber es muss durchsichtig sein. Also haben wir einen Läuterzucker gemacht. Heißt, Zucker und Wasser zu gleichen Teilen einkochen lassen, dann wird das so ein bisschen so eine dickflüssige Flüssigkeit. Habe die beschriftet, genauso wie im Buch, habe das Päckchen genauso gepackt wie im Buch und habe 12 Päckchen an 12 Verlage verschickt.
Cool.
Ich bin ja sonst ein sehr angepasstes Kind und halte mich an jede Regel und Vorgabe. Gib mir eine Regel, ich halte mich dran. Da habe ich, weiß ich nicht, ob das freies oder rebellisches Kind, keine Ahnung, vielleicht eine Mixtur aus beiden. Die habe ich mal rausgekramt und habe mich gegen das, was du auf den Webseiten der Verlage findest, ich habe mich da einfach drüber hinweggesetzt, weil die Verlage schreiben dir alle, bitte keine Post, schicken Sie 30 Seiten per E-Mail, lalala, und erwarten Sie keine Antwort von uns innerhalb von 28 Jahren oder so Sachen, ja? Also erwarten Sie erstmal nichts von uns. Das ist so das Thema. Und da hatte ich keine Lust drauf, weil ich das im Fachbuchbereich schon ein paar Jahre vorher sehr ergebnislos probiert hatte und das natürlich frustrierend ist, wenn du quasi 3 Jahre, nachdem du ein Exposé auf der Buchmesse irgendwie beim Verlag abgegeben hast, da eine Absage kriegst. Also 3 Jahre später ist mir das tatsächlich beim Fachbuch passiert, dass dann ein Verlag sich rückgemeldet hat, wo ich gedacht, das hättet ihr euch jetzt auch sparen können, ja. Also insofern bin ich da einen Weg gegangen, da war ich selbst über mich überrascht. Und dieser Weg war aber einer, der dazu geführt hat, dass ich Aufmerksamkeit bekommen habe. Und zwar eine besondere Aufmerksamkeit, weil es eben was mit dem Buch zu tun hatte, weil es nicht irgendwie war, ich schicke euch jetzt eine Tafel Schokolade oder so, sondern es war eben sehr, sehr explizit aus dem Buch mit einer kleinen Leseprobe. Und tatsächlich haben sich 3 Verlage danach gemeldet von 12. Das hat mich so überrascht. Ich habe da selber überhaupt gar nicht mit gerechnet. Das ist ein Response, der ist unglaublich, was Verlag angeht, Publikumsverlag. Und ich habe mich dann eben für Piper Digital entschieden. Das ist eine Tochter vom Piper Verlag, die hauptsächlich erstmal auf digital ausgerichtet waren. Aber dein Buch gibt es immer auch als Print. Wenn der Verlag Potenzial in den Büchern sieht, dann geht es auch in den regulären Taschenbuchbereich. Dann ist es halt nicht ein das war früher Print on Demand und jetzt ist es Print on Stock, was die haben. Also das heißt, die drucken eine bestimmte Anzahl vor. Das weißt du natürlich bei einer Ersterscheinung nie so genau. Das wissen sie dann bei einer Zweiterscheinung schon eher, dass sie sagen können, von der Ersterscheinung haben wir so und so viel Prints verkauft, also haben wir die jetzt mal on Stock, auf Abruf und eben nicht on Demand, was bedeutet, es wird erst gedruckt, in Anführungszeichen, wenn bestellt wird. Wenn, wie gesagt, der Verlag aber das Potenzial sieht, dann wird es regulär Taschenbuch und dann gibt es eine reguläre Taschenbuchauflage. Und das ist bei einigen Margots so gewesen und das ist bei meinen Kreta-Krimis so. Gleichzeitig bin ich aber immer noch Piper Digital. Meine Verlagsverträge sind aber mit Piper.
Okay.
Als Mutter.
Ich bin total froh drüber, dass ich dir die Frage jetzt gestellt habe mit dem Verlag, weil das so eine tolle Geschichte ist. Ja, ich habe zuvor noch so gedacht, ah, ist das vielleicht zu banal oder ist, wer weiß, was kommt da raus, vielleicht das übliche irgendwie Literaturagent oder so. Gott sei Dank habe ich sie gestellt.
Nein, ich habe keine Literaturagentur. Ich habe da auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Retrospektiv gesehen, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es eine bessere Entscheidung gewesen wäre, sich eine Literaturagentur zu suchen, die natürlich dann für dich auch Verhandlungen übernehmen. Wenn du selber blauäugig bist und dich überhaupt gar nicht in der Branche auskennst, nun kann ich aber von meiner Seite nichts Negatives sagen über das, was ich an Verträgen habe. Ich fühle mich bei Piper extrem gut aufgehoben. Ich fühle mich da sehr, sehr wertgeschätzt. Meine Lektorin ist für mich jemand, den ich so unfassbar ins Herz geschlossen habe, von der ich mich auch an jeder Stelle wertgeschätzt und supported fühle. Und in Anbetracht dieser Tatsache habe ich auch nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwas passiert, wo ich sagen würde, da müsste mal jemand professioneller drüber gucken, als ich das vielleicht mache. Das also tatsächlich an keiner Stelle. Da gibt es vielleicht andere, die da andere Geschichten erzählen können. Für mich ist es aber so, dass ich ein sehr loyaler Mensch bin, sehr loyal. Ja, und wenn du mich nicht über Tisch ziehst und quasi Nestwärme durch Reibungswärme ersetzen möchtest, dann bin ich treu ergeben bis ans Lebensende.
Ach, wie schön. Das ist so eine schöne Metapher jetzt. Ja. Nestwärme durch Reibungswärme. Das ist cool. So, dass die Idee für den Kreta-Krimi irgendwie auf der Hand lag, nachdem man ja sieht, dass du eigentlich immer oder sehr häufig auf Kreta bist, klar. Was mich jetzt aber interessiert ist, woher nimmst du deine Ideen? Also um das nochmal zu umschreiben, ich habe ein Buch gelesen von der Elizabeth George, die irgendwo an einer Stelle dieses Buches schrieb, dass sie halt manchmal so einen Impuls hat von, da steht in der Zeitung, keine Ahnung, Hund aus dem Gulli gerettet und dann hat sie die Einfälle dazu für ihren nächsten Krimi. Mhm. Und ja. Bei dir?
Ja, ich glaube, das umschreibt das ganz gut. Tatsächlich war ich sehr, sehr lange ein sehr großer Lilley-Fan, wenn man jetzt von Elizabeth George spricht. Und für mich, ich bin aus der Geschichte quasi ein Stückchen ausgestiegen, mental, als sie Helen getötet hat.
Das hat mich auch, das hat mich total fertig gemacht. Nein, das hat mich jetzt fertig gemacht. Nicht mehr das Gleiche, aber gut, dass du das auch sagst.
Ja. Danach bin ich nicht mehr richtig in die Geschichten reingekommen, weil das war für mich ein Schlag, wo ich gedacht habe, warum musste das sein? Also was was hat das, an welcher Stelle hat das die Geschichte vorangebracht? Also vielleicht für die alle, die das nicht kennen. Sie hat die Ehefrau, hochschwangere Ehefrau des Protagonisten getötet. Sie ist erschossen worden. Und das Kind hat auch nicht überlebt. Also insofern, das war für mich was ich nicht nachvollziehen konnte, weil für mich hat es die Geschichte nicht vorangebracht. Für mich hat es auch die Figur Lindley nicht vorangebracht. Also insofern, ich bin da ausgestiegen und ich war vorher ein echt großer Fan. Gleichzeitig sage ich aber, was sie da beschrieben hat, da geht's mir ähnlich. Die Kreta-Krimis lagen übrigens, da muss ich ein kleines Veto einlegen, für mich nicht auf der Hand. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Gar nicht. Das ist eine Idee meiner Lektorin gewesen.
Echt?
Die gesagt hat, könntest du dir eigentlich vorstellen, Kreta-Krimis zu schreiben? Und in dem Moment, in dem sie es gesagt hat, habe ich gesagt, ja, könnte ich, warum nicht? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe quasi noch am selben Abend die Figur Hieronymus Galavakis kreiert, hauptsächlich. Penelope kam da auch schon, also die Pathologin kam da auch schon mit rein, aber noch nicht in dieser Schärfe und Klarheit, in der sie da tatsächlich eine Rolle in den Büchern spielt. Und habe für die ersten 6 Bücher mal so eine Rahmenhandlung skizziert. Mhm. Also das ist wirklich innerhalb von 2 Tagen passiert, aber komplett initiiert durch meine Lektorin. Für mich war das war nicht auf meinem Schirm, gar nicht. Null.
Okay.
Insofern, diese Ehre gebührt Eliane und nicht mir. Ich kann auch nicht sagen, warum. Vielleicht blockiert einfach auch dadurch, dass ich sehr intensiv halt in der Frankreich-Krimi-Welt gelebt habe und mich ja, das sage ich immer, wenn ich schreibe, identifiziere ich mich so stark mit dem, was ich schreibe, dass ich persönlich der Ansicht bin, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, dann kommt da Margot um die Ecke oder wenn ich zum Bäcker reingeht, dann steht der Thierry hinter der Theke. Das kommt, ich bin da tatsächlich fest von überzeugt. Und ich bin ja auch geneigt, in manchen Situationen dann zu sagen, ah, wenn du nach Avignon fährst, dann musst du unbedingt ins Chez Louis gehen und bei Julien essen. Ja, wo ich mich dann wieder einbremsen muss und sage, nee, Moment mal, es gibt ganz viel, das ist real. Und es gibt ganz viel, das ist Fiktion. Mhm. Und das Chez Louis ist Fiktion. Das kann ich nicht empfehlen. Da kann man nicht hingehen, da sucht man sich einen Wolf. Findest du nicht. Viele andere Restaurants oder sowas, wenn ich was beschreibe, die findest du, die sind echt. Aber das ist natürlich dann an der Stelle Fiktion.
Ja, genau. Ich habe nämlich, nachdem ich ein paar Mal über Stuttgart gelesen hatte, habe ich dann auch gegoogelt und habe dann gesehen, gibt's tatsächlich. Ja, muss man mal hingehen.
Genau, den Zauberlehrling gibt's tatsächlich. Und das ist ja jetzt mir auch gelungen für in Band 5, Französisches Verlangen vom Chefkoch und Sternekoch Fabian Held. Man ein Rezept zu bekommen, der eben dem Zauberlehrling die Küche regiert, in Anführungszeichen. Und ich habe sogar dann bei der Instagram-Übernahme vorletzte Woche aus dem Zauberlehrling die Live-Lesung gemacht. Also insofern, das gibt es tatsächlich als Hotel und als Restaurant, aber viele andere Sachen sind eben fiktiv und insofern, ich sag mal, dadurch, dass ich so intensiv in der Welt dann halt lebe, war ich vielleicht auch tatsächlich gar nicht open-minded, gar nicht so offen, um zu sehen, da wäre noch mehr drin. Mhm. Und vielleicht auch für mich nicht der Gedanke zu sagen, ja, du fängst noch ein neues Projekt an, sondern du hast da jetzt ein Projekt und sei zufrieden, dass das da ist. Mhm. Ja, ich habe gar nicht für mich da das Potenzial gesehen, das irgendwie größer zu machen oder da mehr draus zu machen und auch noch eine andere Ecke zu bespielen. Der Vorteil ist natürlich bei den Kreta-Krimis, dass es bei einem Publikumsverlag veröffentlicht nur einen Kollegen gibt, der eben auch Kreta-Krimis veröffentlicht. Mhm. Während das Frankreich-Genre, das ist ja, wenn du da mal in eine Buchhandlung gehst, da findest du ja mannigfaltig über das komplette Land hinweg sehr, sehr viele Frankreich-Krimis. Und das macht natürlich so ein, in Anführungszeichen, Alleinstellungsmerkmal etwas besser, wenn dann so ein Feld noch nicht so stark belegt ist, auch verlagsseitig gesehen. Ne? Mhm. Insofern nicht naheliegend für mich, über Kreta zu schreiben. Und auf Kreta ist es so, dadurch, dass ich viel über die Insel fahre, weil Kreta nur am Strand ist auch nice to have und sehr beeindruckend, aber es ist halt nicht Kreta.
Das hat halt Kreta ist richtig viel mehr. Kultur und alles, was man noch so aufsaugen kann, ja.
ja, wenn du halt ein Stückchen von den touristisch mehr belegten Gegenden, ich wohne ja nun in einer sehr touristisch belebten Gegend auf der Nordseite zwischen Heraklion und Rethymno in so einem kleinen, tatsächlich Touristenort, Agia Pelagia. Im Winter ist der Hund begraben, ja, im Sommer steppt der Bär. Wenn du dich da ein bisschen wegbewegst, nach oben in die Berge fährst, also ich versuche das auch immer so zu erklären, ich sage mal, es gibt keine Autobahn auf Kreta, es gibt auch keinen Zug auf Kreta. Man muss das einfach mal so ein bisschen für sich verinnerlichen. Es gibt eine Schnellstraße, die hat vielleicht auf einem Ausbau von 20 Kilometern ist die vierspurig. Ansonsten ist das die Nationalstraße, das ist eine zweispurige Straße. Mhm. Und die führt so ein bisschen an der Küste entlang von den Hauptküstenorten. Wenn du aber, das ist dann vom Osten über die Nordseite nach Westen, wenn du aber auf die Südseite willst, dann musst du über die Berge fahren. Und da gibt es teilweise Straßen. Bei uns in Deutschland würde man die als grünen Planweg bezeichnen. Ja, und dann kommst du irgendwo um eine Kurve, da liegt der halbe Berg auf der Straße, weil der irgendwie abgerutscht ist, runtergerollt ist. Oder du kommst um eine Kurve, da liegen plötzlich 25 Ziegen auf der Straße. Du fährst nicht, du würdest nie auf die Idee kommen, mit 100 irgendwie so eine Straße da entlang zu fahren. Never ever. Du fährst mit 30, 40, 50, fährst du da durch die Berge. Du siehst viele kleine Orte, du hältst an, du sitzt in der Taverne, du saugst Leben auf. Und dann kommen halt auch Inspirationen. Dann kommst du ins Gespräch, dann komme ich mit Freunden ins Gespräch. Ich bin ja dann auch viel bei Freunden eingeladen, sitze am Tisch und höre zu, erfahre Geschichten, die jetzt nicht unbedingt, ja, also wo du nicht sagst, das ist historisch, sondern wo du einfach hörst, was die Leute erzählen. Und da ist so viel Inspiration drin, da ist so viel Cooles drin, was ich einfach dann auch auffasse. Das ist wie der Hund im Gulli von Elizabeth George. Mhm. Ja, so kommen dann. Und wenn ich dann ein Thema habe, wo ich sage, das möchte ich im nächsten Band, möchte ich das irgendwie aufgreifen. Im Unterschied zu Margot ist es bei den Kreta-Krimis so, dass ich teilweise eben auch sehr, ich sage jetzt mal, auch politisch bin, dass ich Themen aufgreife, wo ich denke, puh, Alter, jetzt fährst du da zum 28. Mal nach Kreta in Urlaub, aber du hast null Plan von dem, was Kreta tatsächlich ist, sondern du gehst in deine Ferienanlage mit All-Inclusive und denkst, das ist Kreta. Mhm. Ja, und wo ich eben teilweise Themen aufgreife, die ja durchaus die gesellschaftliche Struktur auch kritisch betrachten. Also im ersten Buch geht es um die deutsche Geschichte im Zweiten Weltkrieg, weil wie in vielen anderen europäischen Ländern auch, haben wir uns da nicht mit Ruhm bekleckert, sondern ganz im Gegenteil, wirklich Furchtbares angerichtet. Und spannend ist, dass du trotzdem mit offenen Armen aufgenommen wirst als Tourist. Ich habe noch nie irgendwo Deutschenfeindlichkeit erlebt, tatsächlich nicht, egal wo ich hinkomme, ob das moderne junge Menschen, mittelalte Leute sind oder alte Zahnlose in den Bergen, noch nie. Mhm. Gleichzeitig wird aber den Familien der Kreti, die damals Verrat begangen haben und mit den Deutschen kollaboriert haben, das noch heute nachgetragen. Also das ist ein spannender Zwiespalt. Und wenn du dann da so ein bisschen weiter tiefer reinforschst, dann tun sich da eben auch viele Abgründe auf. Und ich persönlich halte das für durchaus wichtig, das auch zu beleuchten. Im zweiten Band habe ich mich mit dem Thema Homosexualität auf der Insel befasst. Sehr stark indoktriniert durch die griechisch-orthodoxe Kirche. Ungefähr, ich sag mal, 97% aller Kreti sind griechisch-orthodox. Da wird stark indoktriniert. Im dritten Band geht es um Familienbande. Ja, auch da, es ist tatsächlich immer noch so, es wird jetzt nicht zwingend zwangsverheiratet, aber es ist schon so, dass Ehen auch noch arrangiert werden. In den einflussreichen Familien wird sehr viel arrangiert, um Einfluss weiterzubehalten. Und der vierte Band jetzt, der greift ein Thema auf, da haben jetzt schon ein paar Leute zu mir gesagt, ob ich mir ein bisschen Bodyguard besorgt habe, weil wir natürlich auch sehr starke Mafia-Strukturen auf der Insel haben. Und das darf man auch nicht unterschätzen.
Das,
ja, und so ist das politischer als Margot. Ja. In Margot ist halt die Mimikresonanz, die Emotionserkennung über die Mimiken ein Thema, das ich ja immer wieder aufgreife, dass ihr den Ermittlungsvorteil gibt, wenn man Emotionen in Sekundenbruchteilen im Gesicht erkennen kann und einen Ermittlungsvorteil davon trägt. Das ist mehr da Thematik, Beziehung, Thematik, Familienstruktur, ne, sowas. Aber ich greife jetzt keine Themen auf, die irgendwas mit Politik in Frankreich großartig zu tun haben oder Politik in Deutschland, weil wir ja da auch immer wieder diese Schnittpunkte mit der Region Stuttgart haben. Hm. Aber das ist in den Kreta-Krimis eben anders.
Spannend, weil das ist ja, solche Bücher liebe ich natürlich auch. Ich lese gerade zum Beispiel von der Petra Reschi dieses Als ich einmal in den Canale Grande fiel und fliege jetzt am Donnerstag auch nach Venedig, da guckst du es nochmal anders, ja. Und da wird auch mein nächstes Buch sein, die hat auch eins geschrieben, wo die Mafia halt nochmal anders beleuchtet wird. Das wird jetzt mein nächstes auf der Liste sein, ja, weil ich es einfach spannend finde. Und wenn es dann auch noch so verbaut ist, wie zum Beispiel in diesen Bretagne Krimis vom Jean-Luc Banalek, wo du so nebenbei so viele Sachen erfährst, es dir aber gar nicht auffällt und es nicht langweilig wird, das finde ich ja total gut. Das hat mich auch an deinem Margot-Band sehr angesprochen am Anfang, dass man so viel außenrum mitbekommt und das so gut beschrieben ist. Und dieser Switch im Übrigen, beim ersten Band war das mit den Seelenfläschchen, da steigst du richtig düster ein. Und dann ist aber so ein Switch wirklich wie wenn einer einen Lichtschalter anmacht und du plötzlich aus diesem düsteren, muffigen Zack in der Sonne stehst mit den Lavendelfeldern. Ich kann es nicht beschreiben, aber es hat mich so beeindruckt, wie krass dieser Unterschied da war. Und das hat mich auch gleich natürlich in das Buch reingezogen. War super, echt. Ja?
Ja, mir war gerade irgendwas im Kopf und dann war es aber wieder weg. Das passiert hin und wieder mal. Über 50 blond und wechseljahrsdement, dann passiert es hin und wieder mal. Nehme mir viel gerade ein, dass in französisches Verlangen, dass ich das ja so gar nicht sagen kann, da habe ich auch Mafiastrukturen in Deutschland aufgegriffen und dafür habe ich eine intensive Recherche betrieben. Also ich habe mich unter anderem mit einem Kommissar unterhalten, der hier in Deutschland bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei war und in dem Bereich mafiöse Strukturen extrem tätig war, sogar bis dahin, dass er geschasst worden ist. Ich bin zu einem Geldwäsche-Experten gefahren nach Pforzheim und habe da mit dem stundenlang mich unterhalten. Also es stimmt nicht ganz so, dass ich sage, das greift gar nichts auf, aber in einem anderen Rahmen. Und aber das hat mir natürlich auch insgesamt, wenn du über mafiöse Strukturen schreibst, eine ganze Menge gebracht, einfach zu verstehen, wie Mafia funktioniert. Und wie Geldwäsche heute funktioniert. Das war für mich auch echt krass, was der mir alles erzählt hat. Und dieser Geldwäsche-Experte, der ist irgendwie europaweit unterwegs und hält da Vorträge. Und der hat mir so ein paar Portale und Links gegeben, wo ich mich dann mal schlau gemacht habe, wo ich gedacht habe, alter Falter, wo muss man eigentlich hingehen, fliehen, fort sein, dass man von all dem nicht mehr betroffen ist, was Menschen bereit sind für Geld, Macht und Sex zu tun und zu verbrechen.
Mhm. Wahrscheinlich gibt es keinen Ort.
Ja. Nö.
Okay, zurück zur Banalität.
Lass uns doch mal über Essen reden oder so.
Also nein, eigentlich, ich wollte jetzt mal noch so in Richtung Social Media, aber als erstes mal die Frage, als bei dir, sagen wir mal, wie man so schön sagt, der Durchbruch kam, wie war das für dich, plötzlich so in der Öffentlichkeit zu stehen? War das wirklich so ein harter Cut, dass plötzlich die Leute dich vielleicht irgendwie erkannt haben oder du, was ist da passiert und wie war das für dich?
Also tatsächlich ist mein Vorteil, dass ich nicht so sehr erkannt werde, da ich auch, also ich sag mal, auf Kreta ist es schon so ein bisschen, dass ich mit so einem Gedanken durch die Gegend laufe, dass Menschen mich da ansprechen könnten und sowas, weil ich schon ja auch eine Fanbase habe, die logischerweise auf Kreta unterwegs ist. Ne? Ich dann auch mit Bewusstheit mal so Meet and Greets mache, um das zu entzerren. Aber jetzt sage ich es ganz ehrlich, die Maskenzeit in den letzten 2 Jahren hat mir da reingespielt, dass ich eben nicht so schnell erkannt werde, weil wenn 3/4 von deinem Gesicht bedeckt ist, merkst du ja selber, dass das eine Herausforderung ist, andere Leute, die dir nicht so sehr bekannt sind, die dann aus der Menge herauszupicken. Gleichzeitig ist natürlich so Themen, wenn du nach draußen trittst und dich der Öffentlichkeit preisgibst, dann musst du mit vielen Dingen rechnen. Dann musst du damit rechnen, dass man dich angreift. Dann musst du damit rechnen, dass man dich toll findet. Und da für dich einen guten Weg zu finden, ist etwas, was für mich extrem wichtig ist. Und ich habe das gerade so im entfernteren Bekanntenkreisen in den letzten Jahren beobachtet, wie das sein kann, wenn es nicht, also aus meiner Bewertung nicht gut läuft, sondern wenn die Entwicklung dann in eine Richtung geht, wo ich sage, war man eine nette Person, ist jetzt irgendwie ein bisschen over the top. Und ich habe in meinem Umfeld zu jedem gesagt, solltet ihr bemerken, dass ich mich in diese Richtung entwickle, dann möchte ich, dass ihr mich mit roher Gewalt wieder zurück auf den Boden der Tatsachen bringt. Mhm. Weil was ich nicht möchte, ist irgendwie mir was da einbilden, irre abgehoben sein oder sonst irgendwas. Jetzt auch in meinem beruflichen Umfeld. Ich war ja das ein oder andere Mal einfach zum Thema Emotionserkennung über die Mimik im Fernsehen und ich hatte jetzt vor 14 Tagen einen Vortrag und dann sitzt ein Mann bei mir, war ein gemeinsames Essen in Gesetzes, und dann sitzt er am Tisch und dann sagt er, ich kenne Sie. Kann das sein, dass ich Sie kenne? Habe ich gesagt, Social Media? Hat er gesagt, nee, Social Media bin ich nicht unterwegs. Ich kenne Sie. Und dann habe ich gesagt, aus dem Fernsehen? Aus dem Fernsehen kenne ich Sie. Und dann kamen wir drauf, er hat die Folge sagt, die Wahrheit gesehen, in der ich war und war dann ganz geflasht und begeistert. Und na, das kann dann natürlich auch passieren. Und ich lächle fein und denke, ist schön. Ich bin tatsächlich aber fern davon, mir auf sowas was einzubilden. Ruhm ist was vergänglich ist und ich schreibe nicht für Ruhm. Ich schreibe, weil es mir ein Bedürfnis ist. Ich schreibe, weil es mich froh macht, wenn ich meine Geschichten in Anführungszeichen zu Papier bringen kann. Und es ist ein wirklich schöner Benefit, Menschen damit zu begeistern. Hm. Aber ich schreibe nicht dafür, dass irgendjemand mir huldigt oder dass Fans mir Nachrichten auf Instagram schicken, wie toll sie mich finden oder auf Facebook. Hm. Das ist nicht meine Motivation.
Weil das stelle ich mir wirklich auch diese Gratwanderung. Also
sprich weiter.
Kein Problem. Am Ende des Tages, denke ich mir, ist es ja so, dass du als Autor schon gucken musst, dass du eben in Social Media jetzt präsenter bist. Ja.
Ja.
Ich habe auch schon ein paar Gespräche geführt, wo ganz klar rauskam, dass natürlich auch wenn du Manuskripte einsendest und du halt selber schon eine größere Community hast, das natürlich auch interessant für den Verlag ist. Und ich glaube, diese Gratwanderung, da ein Stück weit sich der Öffentlichkeit preiszugeben, oft muss man ja auch einfach ein bisschen Privates mit reinspielen, damit da eine Beziehung entsteht. Aber diesen Switch zu schaffen, wo ist dann diese Grenze, das stelle ich mir echt schwierig vor. Und vor allen Dingen, was ich auch denke, ist, also wenn ich es jetzt mal so bei dir beobachte, das kriege ich am häufigsten mit, das ist ja auch ein Haufen Arbeit. Da denke ich mir, wie machst du das, dass du das schaffst, also A, diese Nahbarkeit herzustellen, aber dennoch deine Privatsphäre ein Stück zu wahren, und schüttelst du das so aus der Hüfte, dass du das so in deinen Alltag noch unterbringst?
Also da muss ich jetzt auch hier sagen, Lob und Ehre gebühren nicht mehr mir. Ich habe das vor ungefähr 3 Monaten in Anführungszeichen outgesourced. Also ich habe eine Social Media Managerin, die das macht, einfach dadurch, dass ich, also jetzt die beiden Buchprofile, sprich Nicola Vertidi und Nicole de Verre, das macht die Alice ganz wunderbar. Natürlich sprechen wir uns da auch ab, was sie postet, aber viele Dinge überlasse ich auch einfach ihr. Die macht das hervorragend. Wir sind immer im Gespräch und sie entwickelt da tatsächlich Konzept. Die studiert auch in den Bereich Buchmarketing etc. rein. Das heißt, das ist auch für sie ein ganz gutes Feld, in dem sie Erfahrungen sammeln kann, und wir ergänzen uns da gegenseitig. Von ihr kommen da auch eher die Gedanken in die Richtung zu sagen, was gebe ich denn über mich persönlich preis? Ja, und wo ich für mich eben sage, da gibt's eben auch Privatleben, da ist eine Grenze, was ich zum Beispiel auch nicht mache, auch auf meinem ganz normalen Nicole Grün-Account auf Facebook oder so. Ich veröffentliche keine Bilder von meinen Enkelkindern, wo man ein Gesicht oder sowas sehen kann. Mhm. Das mache ich nicht. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Mhm. Auch wenn die Enkelkinder in meinem Leben eine ganz große Rolle spielen. Also wenn ich da mal was veröffentliche, dann entweder ein Kind von hinten oder so, wie ich es jetzt neulich hatte, dass ich dann eben das Gesicht auch verberge von meiner Enkeltochter. Sowas mache ich. Da sind für mich meine inneren Regeln recht klar. Und es gibt Dinge, das ist für mich, glaube ich, die Unterscheidung, Persönliches zu sagen, aber trotzdem meine Privatsphäre zu wahren. Mhm. Also ich unterscheide zwischen persönlich und privat. Diesem Anspruch gerecht zu werden, dass ein Social-Media-Profil professionell aussieht, da habe ich für mich gemerkt, das ist ein Anspruch, den ich eben dann tatsächlich irgendwann nicht mehr so erfüllen kann, dass es mir noch Spaß macht. Mhm. Und das war der Zeitpunkt, wo ich es für mich eben auch loslassen konnte und gesagt habe, ich übergebe das an jemanden, dem ich da vertraue. Und bin da auch sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn wir so Instagram-Übernahmen machen für den Account, was sie da zusammen bastelt und was sie dafür, also vorher ein Skript macht, wo sie Ideen hat und wo wir dann Videos drehen etc., damit da dieses Thema Nahbarkeit entsteht, eben in dem Ausmaße ein bisschen begreifbar zu machen, wer bin ich, und gleichzeitig aber auch nicht alles zu erzählen. Ich bewundere ganz viele KollegInnen, die mit großer Bereitschaft sehr viel auch über sich selbst und über ihre Höhen und Tiefen preisgeben, habe aber für mich entschieden, dass es auch eine Grenze gibt, die ich nicht für mich überschreiten möchte.
Ja, das kann ich auch, also das kann ich gut verstehen. Ich finde es, ja, ich finde auch, es muss irgendwie Grenzen haben, aber wahrscheinlich hat jeder seine Grenzen halt unterschiedlich, wo er das dann setzen möchte. Aber danke für den Einblick, und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man das dann an jemand abgibt, weil das kaum mehr zu schaffen ist. Ja, das finde ich sehr spannend. So, jetzt Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und es ist jetzt wirklich schon eine Stunde, dass wir uns unterhalten. Und ich könnte bestimmt noch 3 Stunden weiter fragen, weil es einfach spannend ist. Aber dann wird es wahrscheinlich auch einfach zu lang. Zum Abschluss stelle ich immer die Frage, hast du ein Lieblingsbuch oder Lieblingsbücher, und welche sind es?
Ach ja, also ich bin ein absolutely Ilona Andrews Fan. Wirklich. Also, wie, like crazy. Tatsächlich. Und ich liebe Hidden Legacy. Alle Bände Hidden Legacy. Und ich liebe genauso die Dina-Reihe von Ilona Andrews. Das sind für mich Bücher, die ich als Buch, also die ich gelesen habe. Und die ich auch als Hörbuch 58.000 Mal hören kann. Es gab eine ganze Zeit lang auch nochmal eine Phase, in der ich Stephanie Meyer gehört habe, und irgendwann, also gelesen habe ich die habe ich auch als Bücher, die Twilights alle und Filme alles gesehen, und irgendwann hat mich jemand da rausgeschmissen, indem wir da mal so die Rolle der Frau und das Stalking über Edward und all sowas betrachtet haben, und das hat so einen inneren ganz kleinen Knacks hervorgerufen. Und ich gucke es jetzt ein bisschen mit anderen Augen an. Gleichzeitig fand ich dann den Band, den Meyer nachgeschoben hat, aus Edwards Sicht auch zu reflektieren, dass er sich selbst für ein Monster hält. Das war ein ganz guter Versuch, das ein Stückchen zu retten. Die sind aber dann in die zweite Reihe gerutscht, hinter Ilona Andrews, Hidden Legacy und Dina.
Dann, super, dann nehme ich das nämlich mit auf meine Leseliste, die es dann auch auf der Website gibt. Jo, und dann kann ich nur sagen, also mehr zu Nicole, das habe ich wie immer in die Shownotes verlinkt, alle Webseiten, Link zu den Büchern und so weiter. Und die Nicole ist tatsächlich im November, ich glaube der 24. November, mit einer Lesung im Sichtweisen-Ansichtssachen-Club. Da freue ich mich natürlich auch super drüber. Das wird super toll. Ich verlinke auch den Markus mit der Kochschule. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns alle wiedersehen bei der Lesung mit Nicole im November. Und vielen, vielen Dank, liebe Nicole, dass du dir jetzt wirklich so lange Zeit genommen hast für unser schönes Gespräch.
Liebe Katja, also mir geht's genauso. Ich könnte auch noch stundenlang weiterquatschen. Vielleicht sage ich noch einen kleinen Satz in Eigenwerbung zum Abschluss. In meinen Kreta-Krimis gibt's eine wunderbare junge Influencerin und T-Shirt-Designerin, die T-Shirts mit Sprüchen designt, die, ich sag mal, ein Stückchen Rolle der Frau oder Freiheit von Menschen, die anders sind, beleuchten. Und diese T-Shirt-Kollektion gibt's jetzt tatsächlich in echt. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das so am Fanmarkt etablieren wird, wenn man ein T-Shirt von Eleni trägt mit My Body is Mine oder anderen.
Dann kann ich nur sagen, du schickst mir den Link zu der Seite, dann haue ich den auch in die Shownotes. Ja, das finde ich doch cool. Sowas unterstütze ich ja super gerne.
Ja. Gut. Liebe dann, Katja, ich danke dir.
Ich danke dir. Und den Zuhörern danke ich fürs Zuhören. Ja. Dann bis bald. Tschüss.
Ciao.